Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Investorenausbildungspodcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video-Interview. Mein heutiger Gast ist ein alter Bekannter bei Politik Spezial und ich begrüße heute ganz herzlich Dr. Markus Krall. Hallo Markus.
Grüß dich, Helmut.
Markus, lass uns über die aktuelle Politik reden. Ich weiß nicht, ob du da noch Lust zu hast.
Ich bin ein Zoon-Politikon, ein Political Animal, wie die Engländer sagen. Ja, also lass uns über Politik reden.
Okay, ja, dann fangen wir mal mit unserem Wirtschaftsminister an. Der legt jetzt einen Bundesfonds auf und er glaubt, dass er damit die deutsche Wirtschaft wieder in Fahrt bringt, weil er ja seiner Ansicht nach der beste Wirtschaftsminister aller Zeiten ist. Was hältst du von dieser Idee, diesen Bundesfonds aufzulegen?
Also ich dachte, du wolltest mit mir über Politik reden und nicht über psychologische Psychogramme von Leuten, die unter Größenwahn leiden könnten. Also natürlich ist Herr Habeck, wie soll ich mich ausdrücken, wenn er sich wirklich für den besten Wirtschaftsminister hält, den wir je hatten, hat er das wirklich gesagt, dann kann ich nur Größenwahn diagnostizieren. Ja? Dieses neue Vehikel, was er sich da jetzt erträumt hat, Entschuldigung, das soll ja angeblich bis zu 700 Milliarden groß werden. Ich kann die Zahl gar nicht glauben, die ich da gelesen habe. Bestärkt mich in meiner Diagnose. Und dann hat er sich ja hingestellt, ich habe das gesehen, meinte, ja, das gehen wir dann erstmal aus und wenn es dann alle ist, dann reden wir weiter. Also da kann ich nur sagen, komplette intellektuelle Entgleisung. Ja, vollkommen ahnungslos, wirklich vollkommen ahnungslos in der Sache, in allem, was er tut und macht, ja, da ist eigentlich Hopfen und Malz verloren. Da fällt mir nicht mehr so viel ein dazu.
Ja, oder steckt da vielleicht volle Absicht hinter und Robert Habeck macht einfach den Job, der ihm aufgetragen wurde?
Mittlerweile halte ich da nichts mehr für undenkbar. Also man kann sich solches Verhalten fast nur noch mit verschwörungstheoretischen Ansätzen erklären. Denn rational ist es nicht. Also selbst jemand, der so ahnungslos von Wirtschaft ist wie Robert Habeck, müsste eigentlich so ein Minimum an Einsicht haben, dass er ahnungslos ist. Also selbst dazu fehlt ja die Einsicht. Und ich kann es eigentlich entweder nur noch mit bösem Willen erklären oder er hat ein paar keynesianische Professoren um sich herum sitzen, die ihn aus Karrierismus und Selbstsucht auch noch bestärken in seinen irrigen Ideen und Annahmen. Dann kann er auch noch sich einbilden, dass irgendwelche akademischen Prof-Titulierten ihn unterstützt hätten in dem, was er da machen möchte. Aber da fehlt mir ehrlich gesagt auch die Fantasie dazu. Also außer Herrn Fratscher fällt mir da auch keiner ein.
Was ich so verblüffend finde, ist, wie die deutsche Industrie den Mund hält, wie still die sind. Gab es eine Veranstaltung des Bundes der Arbeitgeber und da wurde über das Lieferkettengesetz gesprochen. Wusstest du eigentlich, dass das Lieferkettengesetz eigentlich eine Abkürzung ist? Tatsächlich heißt es Lieferketten-Sorgfaltskontrollgesetz. So ist der richtige Name dafür. Und ja, das ist ja ein Gesetz, was die deutsche Wirtschaft komplett lähmt und in Bürokratie erstickt. Wie kommt es zu solchen Sachen?
Also dieses Lieferkettengesetz war von Anfang an eine Fehlkonstruktion und es ist ein Klassiker der politischen Hybris. Ja, es war von Anfang an klar, dass der Mittelstand die Vorgaben dieses Gesetzes gar nicht erfüllen kann. Es geht gar nicht. Es ist nicht möglich, herauszufinden in der Komplexität unserer Lieferketten, wer da sauber arbeitet und wer da nicht sauber arbeitet. Das ist physisch nicht möglich. Ja, wir haben Produkte, die haben Lieferketten mit Hunderten von einzelnen Gliedern. Wir haben Produkte, die haben 100.000 und mehr Zulieferer, wenn man es nur bis ins dritte Glied durchrechnet. Das heißt also, nehmen wir Automobilindustrie. Ja, die Automobilindustrie hat im ersten Glied nur ein paar hundert Zulieferer. Aber im zweiten sind es dann schon ein paar tausend und im dritten sind es 100.000. Ja, im vierten ist es wahrscheinlich eine vollkommen unüberschaubare Zahl. Es ist durch die ungeheure Komplexität der Verflechtung der Weltwirtschaft und der Lieferketten Ziselierung, also dass es sehr, sehr fein geschnitten ist. Ja? Irgendjemand kauft ein Halbfertigprodukt, veredelt es ein klein wenig und verkauft es dann weiter. Dann kommt der nächste dran. In einer solchen komplexen Struktur ist es nicht möglich, die Lieferkette zu verstehen. Es ist undenkbar, dass jemand den Aufwand betreiben könnte. Der müsste ja die dann auch alle besuchen und schauen, ob die Arbeitsbedingungen so sind, die Umweltbedingungen so sind und. Das ist ein vollkommen untaugliches Vehikel, um sowas zu erreichen. Und vor allen Dingen macht es das Unternehmen zur Hilfspolizei einer ideologisierten Politik. Ja, und welches chinesische Unternehmen lässt sich denn von einem deutschen Mittelständler hinter die Tür schauen? Das sind doch Kamellen. Ja? Das sind Kamellen von Leuten, die noch nie in ihrem Leben was produziert haben, was andere Leute gebraucht hätten. Und die produzieren solchen intellektuellen Müll. Und dieses Lieferkettengesetz erzeugt nur Kosten, kriminalisiert alle Unternehmer per Definition, weil es nicht erfüllbar ist. Und für dieses Lieferkettengesetz gilt eigentlich der römische Rechtsgrundsatz ultra posse nemo obligatur. Über sein Können hinaus kann niemand zu etwas verpflichtet werden. Dieses Lieferkettengesetz ist Schwachsinn. Und die, die es gemacht haben, sind schwachsinnige Personen.
Ja, und es ist ja tatsächlich so, diese Lieferketten sind ja so umfassend und gehen ja so tief. Es geht letztendlich bis in die Rohstoffförderung hinein.
Ja, ja gut, bei der Rohstoffförderung könnte man noch sagen, da wird ja besonders Schindluder getrieben von, aber gerade da, wenn wir es uns mal anschauen, da wird aus politischen Gründen, da wo es am schlimmsten zugeht, weggeguckt, nämlich beim Kobalt und beim seltenen Erdenabbau, wo Kinderarbeit eingesetzt wird, wo die Umweltbedingungen katastrophal sind, da wird im Namen der Elektromobilität und der sogenannten Energiewende einfach weggeschaut. Während überall sonst so genau hingeguckt wird, dass wenn in einem chinesischen Betrieb jemand eine Ameise totgetreten hat und der irgendwo in der Lieferkette sich wiederfindet, dass der deutsche Unternehmer kriminell wird. Also etwas überspitzt formuliert. Ja? Also man kann es eigentlich gar nicht mehr ernst nehmen. Ja? Und dann hat die deutsche Industrie dem Bundeswirtschaftszerstörungsminister das gesagt. Ja, und der hat sich dann 10-mal versprochen, sich darum zu kümmern. Und dann bringt der Arbeitgebervertreter in der Diskussion mit dem Kanzler zur Sprache. Und der stellt sich dann hin und sagt, noch vor Ende des Jahres. Ja, eigentlich hätte er sagen müssen, noch heute. Ja. Ja, wenn ihn die Wirtschaft irgendwie interessieren würde. Aber selbst dazu reicht es nicht. Und morgen wird er vergessen haben, was er gestern gesagt hat. Mhm. Olaf der Vergessliche.
Ja, das war Rainer Dulger, heißt er, ne? Der Präsident vom BDA, der sich da beschwert hat und mal aufgemupft hat. Ja, man darf gespannt sein, was mit ihm passiert. Ne?
Das ist ja, so. Und vor allen Dingen, er ist eine einzelne Stimme. Ja? Wiedeking, der ja auch mittlerweile pensioniert ist und es auch nicht mehr nötig hat, sich zurückzuhalten, hat es ja in aller Härte gesagt. Die deutschen Manager sind Feiglinge. Ja. Ja? Und von den Großkonzernen kommt eh kein Heil. Das sind im Grunde genommen verlängerte bürokratische Arme des Staates. Die sind nicht mehr innovativ, die produzieren keine neuen Dinge mehr, die die Menschheit braucht. Also wenn die was Neues auf den Markt bringen wollen, dann kaufen sie das ein. Und wie funktioniert dieses Konzerngeschäftsmodell? Das funktioniert einfach so, da wir ja keine Unternehmer mehr an der Spitze haben. Denn man wird nicht Chef eines Großkonzerns, in dem man Unternehmer ist. Man wird Chef eines Großkonzerns, wenn man keine Fehler macht in seiner Karriere. Und das heißt, wenn man keine Fehler machen darf, darf man keine Risiken eingehen. Wer keine Risiken eingeht, ist per Definition kein Unternehmer. Diese Leute beschäftigen riesige Lobbyapparate, die Politik dazu bringen, die Menschen zu zwingen, ihre Produkte zu kaufen. So kommen die ganzen Gesetze in Brüssel zustande. Ja, das sind keine Unternehmer und deswegen mucken die auch nicht auf. Die hängen am System. Die hängen an der Zitze des Staates.
Ja. Ganz im Gegensatz dazu passiert in Argentinien etwas völlig anderes. Und Javier Milei hat jetzt gerade quasi die Finanzämter in Argentinien abgeschafft und durch eine kleine Zollbehörde ersetzt. Ein Drittel der Beamten wird entlassen. Die Gehälter der Beamten werden erheblich gekürzt. Und dazu muss man wissen, dass es in Argentinien ein System gibt. Und zwar ist das ein sogenanntes Hierarchiekonto. Und 0,65% aller Gelder, die Steuerfahndung in Argentinien eintreibt, bekommt dieses Hierarchiekonto. Und das führt dazu, dass der Chef dieser Behörde, der Finanzbehörde, 28.000 Euro im Monat verdient und seine Beamten 16.000 Euro. Die werden halt aus diesem Hierarchiekonto bezahlt. Mhm. Und dazu muss man wissen, das durchschnittliche Gehalt in Argentinien liegt bei 780 Euro im Monat. Das ist nun ein Schritt von Javier Milei, der einzigartig ist auf der Welt und ich glaube, es ist noch nie vorgekommen. Wie schätzt du das ein? Weil es gibt ja auch viele Leute, die sagen, in Argentinien leiden die Menschen unter der Politik von Javier Milei.
Das ist natürlich Unsinn, dass die Menschen unter seiner Politik leiden würden. Das kommt aus denselben, das sind die gleichen üblichen Verdächtigen, die verantwortlich sind dafür, nämlich für die Linken, die verantwortlich sind dafür in Argentinien, dass Argentinien vom reichsten Land der Welt zum Armenhaus der Welt geworden ist. Vor 100 Jahren, als in Argentinien noch eine libertäre Politik gefahren wurde mit Goldstandard und freier Marktwirtschaft und einem schlanken Staat, der weniger als 10% des Bruttosozialprodukts in Anspruch genommen hat. Da war Argentinien das reichste Land der Welt mit dem höchsten Bruttosozialprodukt pro Kopf auf der Erde. Und nach 100 Jahren sozialistischer Experimente, du hast es gerade gesagt, Durchschnittseinkommen 700 Euro im Monat. Dann kann man sich also vorstellen, wie Argentinien abgerutscht ist, nämlich auf Platz, ich glaube, 142 oder 43 von 195 Ländern. Das heißt, Argentinien findet sich heute im unteren Drittel des Wohlstands der Welt wieder, nachdem es diese ganzen sozialistischen Experimente durchlaufen hat. Was Javier Milei macht, ist, das zu korrigieren. Das geht an einigen Stellen nicht ohne Schmerzen, aber darunter leiden vor allem nicht die Leute, sondern darunter leiden vor allem die Profiteure des bisherigen korrupten sozialistischen Systems. Und dieses Hierarchiekonto, das du gerade beschrieben hast, das ist ein Klassiker. Da werden die Räuber fürs Rauben bezahlt. Was anderes ist das nicht. Das sind Diebe. Ja? Das ist nichts anderes als eine Diebesgesellschaft, die noch nicht mal wahrscheinlich nach rechtsstaatlichen Mitteln irgendwie ihre Steuerfahndung betrieben hat in der Vergangenheit. Ja, ich denke, dass Milei völlig recht hat, wenn er das ordentlich einkürzt. Und übrigens, da erlaube ich mir an der Stelle darauf hinzuweisen, dass ich bereits 2020 in meiner Dankesrede bei der Verleihung des Roland-Bader-Preises an mich darauf hingewiesen habe, dass ich eine Schließung der Finanzämter fordere. Und zwar, weil wir die nicht brauchen. Die Finanzämter kosten uns, also das Steuereintreiben, nur uns das Geld wegzunehmen, kostet uns 120 Milliarden im Jahr. Das sind die Kosten, die gesamten Kosten der Steuerverwaltung von Bund und Ländern. Ja, das sind die Finanzämter in erster Linie, die so viel Geld kosten. Und diese riesige Summe, die wird benutzt, um uns die ganzen Steuern wegzunehmen, also die ganze Billion. Von der eine Billion, die man uns wegnimmt an Steuern, gehen erstmal 120 Milliarden in die Kosten des Wegnehmens. Das muss man sich mal geben. Und zwar deswegen, weil unser Steuersystem wirr, kompliziert und im Grunde genommen nicht mehr managebar ist. Und ungerecht ist es obendrein. Ich denke, dass wir dieses Steuersystem auch nicht wirklich fundamental reformieren können, sondern wir müssen es neu erfinden. Und deswegen fordere ich die Abschaffung aller Steuern bis auf eine Konsumsteuer. Alles andere kann weg. Und diese Konsumsteuer wird dann so eingestellt, dass sie dem Staat 10% des Bruttosozialprodukts liefert und damit muss er klarkommen. Und dann sehen wir mal, wie schnell das schlank wird, wenn wir das durchkriegen.
Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass man ein ganz einfaches Steuersystem macht, nämlich, dass jeder 25% bezahlt. Und zwar unabhängig vom Einkommen, weil ich finde es total ungerecht, dass die Leistungsträger, die halt auch mehr Geld verdienen, dann noch damit bestraft werden, dass sie immer höhere Prozentsätze bezahlen.
Ja, also die Progression. Nein, also ich gehe noch weiter. Also ich sage, die Einkommenssteuer generell muss weg. Also auch keine Flat Tax oder sowas, sondern nur noch eine Konsumsteuer. Das heißt, wer konsumiert, bezahlt Steuern, wer investiert, bezahlt keine. Und wenn man das entsprechend auf 10% des Bruttosozialprodukts reduziert, dann geht das auch. Das kann sich dann auch jeder leisten. Und der Staat muss dann halt entsprechend sparsam sein. Ja? Und stell dir mal vor, wenn wir keine Einkommenssteuer mehr haben, keine Lohnsteuer, keine Gewerbesteuer, keine Körperschaftssteuer, keine Kapitalertragssteuer, keinen Solidaritätszuschlag, keine Kirchensteuer, wenn das alles weg ist, ja, dann sparen die Bürger jedes Jahr schon mal 400 Milliarden ein. Dann schaffen wir die ganzen Bagatellsteuern ab, ja, die Wettsteuer und die Salzsteuer und ich weiß nicht was und die ganzen, Erziehungssteuern. Ja, nehmen wir zum Beispiel die Tabaksteuer. Warum haben wir eine Tabaksteuer? Da wird uns erzählt, ja, Tabak ist ja gesundheitsschädlich. Das weiß ich doch selber, da brauche ich doch keinen Politiker, der mir das erzählt. Ja? Und der Politiker hat im Gegensatz zu dem, was er sich einbildet, auch nicht das Recht, mich zu erziehen. Der ist mein Angestellter, nicht mein Vormund. Der hat mich nicht zu erziehen. Der hat mir nicht zu sagen, was er für gesundheitsschädlich oder gesundheitsfördernd hält. Das kann ich selbst entscheiden. Ich bin ein mündiger Bürger. Was maßt er sich an, mich entziehen zu wollen mit einer Steuer? Ob das die Tabaksteuer ist, die Salzsteuer, die Alkoholsteuer, die Alkoholpopsteuer, die Zuckersteuer oder die Schaumweinsteuer.
Das oder sind jetzt alles die Fleischsteuer, Markus. Sie wollen ja auch Fleischsteuer
machen. Ja, und die Plastiksteuer haben wir jetzt und den ganzen Müll. Das kann alles weg. Und das muss auch alles weg. Auch die CO2-Steuer ist eine Erziehungssteuer. Was bilden die sich eigentlich ein, wer sie sind, diese neue Feudalkaste? Nein, das kann alles weg, diese ganzen Erziehungssteuern. Dann brauchen wir auch die ganzen Finanzämter nicht mehr. Die können wir wirklich schließen. Die können wir schließen, die Akten schreddern, die Gebäude verkaufen, ja? Und dann müssen sich die Mitarbeiter halt was Neues suchen. Wenn ein Unternehmen pleite geht, weil es nichts Nützliches mehr produziert, müssen die Mitarbeiter das ja auch tun. Das kann man den Finanzamtsmitarbeitern auch zumuten, sorry. Und die werden, wenn wir das machen, wird es einen solchen Zustrom von Kapital geben, dass die mit ihrer Ausbildung im Controlling und sonst wo von Unternehmen beschäftigt werden, die werden wahrscheinlich mehr Geld verdienen als vorher. Aber dieses behäbige Beamtentum ist natürlich dann weg. Ja. Ja, und das ist, und Millet hat völlig recht, indem er das einkürzt. Ich hätte es noch viel brutaler gemacht.
Haben Sie sich schon mal gefragt, ob Ihre aktuelle Vermögensverteilung noch Bestand hat vor dem Hintergrund der großen Herausforderungen, die wir aktuell haben? Wie geht es im Nahen Osten weiter? Was passiert eigentlich in Russland? Und wird Taiwan jetzt tatsächlich von China übernommen? Und vor allen Dingen, welche Auswirkungen wird es auf Ihr Vermögen haben? Wenn Sie eine zweite Meinung haben möchten, dann lade ich Sie jetzt ganz herzlich zu einem Vermögensverteilungscheck an. Professor Dr. Max Otte und sein Team werden einen Blick auf Ihr Vermögen werfen und eine zweite unabhängige Meinung zu Ihrer aktuellen Vermögensverteilung Ihnen persönlich geben. Wenn das für Sie interessant ist, dann folgen Sie dem Beitrag unterhalb dieses Videos und wir melden uns in Kürze zu Ihren Fragen.
Jetzt sagen viele Menschen, dass die Thesen, die du vertrittst, unsozial seien. Weil natürlich müsste doch der Staat auch Geld haben, um Schwache und Bedürftige zu unterstützen.
Ja.
Was ist da deine Antwort drauf?
Meine Antwort ist, unser Sozialbudget beträgt 1 Billion. Das ist ein Drittel des Bruttosozialprodukts. Das heißt, unser Sozialbudget ist komplett aufgebläht. Der Sozialstaat ist nicht dafür da, umzuverteilen. Er ist auch nicht dafür da, vermeintliche soziale Gerechtigkeit herzustellen. Er ist auch nicht dafür da, dass sich irgendwelche Leute ihn als Selbstbedienungsladen ansehen. Sondern er ist dafür da, denen zu helfen, die sich nicht selbst helfen können. Das ist der Zweck des Sozialen. Wer sich selbst helfen kann, der hat nach meiner Meinung weder einen moralischen, noch einen gesetzlichen, noch einen ethischen, noch irgendeinen anderen Anspruch darauf, sich von anderen Leuten durchfüttern zu lassen. Denn wenn er das tut, obwohl er sich selber helfen kann, dann ist er nichts anderes als ein Schmarotzer. Und ich muss Schmarotzertum nicht finanzieren. Aber die, die sich nicht selbst helfen können, die haben selbstverständlich Anspruch darauf, dass die Gesellschaft ihnen beisteht. Und das sind vielleicht 3, allerhöchstens 4, wahrscheinlich nur 2% aller Leute, die sich nicht selber helfen können, weil sie zum Beispiel eine Behinderung haben oder weil sie mit einer Behinderung geboren sind oder weil ihnen irgendein Schicksalsschlag widerfahren ist, für den sie nichts können und der auch nicht versicherbar ist vielleicht. Alles andere ist im Grunde genommen nichts anderes als Umverteilung und Arbeitsbeschaffung für Leute, die Soziales mit Selbstbedienung verwechseln. Das sind aber 2 vollkommen unterschiedliche Konzepte. Und wenn wir von 2 bis 4% der Leute ausgehen, die sich nicht selbst helfen können, dann heißt es noch lange nicht, dass wir 2 bis 4% des Bruttosozialprodukts für die aufwenden müssen. Sondern das heißt, dass zunächst mal die Familie zuständig ist, denen zu helfen. Wenn es einem meiner Kinder so schlecht geht, dass er sich nicht helfen kann, dann will ich nicht, dass der Staat plötzlich in mein Leben tritt, sondern dann muss ich meinem Kind helfen. Das ist mal meine allererste Aufgabe als Vater. Oder wenn es meinen Eltern schlecht geht und die sich nicht mehr selber helfen können, dann bin ich als Sohn gefragt. So, und da, wo das nicht mehr möglich ist, da kann dann die Gemeinschaft eintreten. Das kann sie tun durch Versicherung, das auf Gegenseitigkeit. Das kann sie tun, indem man sagt, es gibt dann am Ende, ganz am Ende der Fahnenstange, gibt es auch noch sowas wie eine Sozialhilfe für diejenigen, die es wirklich brauchen. Und für die sollte aber nicht mehr Berlin oder Brüssel zuständig sein und auch nicht München, Mainz oder Berlin oder Hamburg, sondern die Kommune sollte dafür verantwortlich sein. Und zwar müssten wir die Kommunen auf Einheiten runterbrechen mit nicht mehr als 5000 Leuten. Das heißt also, eine Stadt wie Berlin müsste in etwa 600 bis 700 Bezirke runtergebrochen werden. Und in diesen Bezirken entscheiden dann die 4.000, 5.000 Menschen, die da leben, was sie aufwenden wollen fürs Soziale. Ja? Und da wird es dann darauf rauslaufen, dass die 1 oder 2% des Bruttosozialprodukts dafür aufwenden. Das lässt sich mit einer Konsumsteuer auch bequem finanzieren. Da brauche ich nicht irgendein großes Steuersystem drüber zu stülpen. Alle anderen haben sich gefälligst selber zu helfen, wenn sie es können. Dafür ist der Staat nicht zuständig und dafür bin auch ich nicht zuständig und du nicht und sonst irgendeiner der Leistungsträger. Und im Übrigen ist es eine Frechheit, dass Leute, die im Grunde genommen eine Profession daraus gemacht haben, in der Umverteilung zwischen dem Empfänger und dem Bezahler zu stehen und sich dann auf dem Weg von A nach B zu bereichern, uns vorwerfen, wir wären nicht sozial. Wir als Mittelstand haben doch seit 60 Jahren das ganze System finanziert. Wir sind sozialer eingestellt als die, die davon leben, weil die haben es nicht finanziert. Die haben immer nur genommen. Die sind vom Stamme Nimm. Ich behaupte, dass der Unternehmer das eigentliche soziale Wesen in unserem Land ist. Und zwar nicht nur deswegen, weil er das die letzten Jahrzehnte alles finanziert hat. Der Unternehmer und der Leistungsträger, die haben das finanziert. Und zwar vom Taxifahrer bis zum 500-Personen-Mittelständler. Die haben das im Wesentlichen finanziert. Die Konzerne haben es auch nicht finanziert. Ja? Und warum sind die sozial eingestellt? Das ist doch ganz einfach. Wer in der Marktwirtschaft erfolgreich ist, der muss etwas produzieren, was die Leute wollen und brauchen. Sonst wird er keinen Erfolg haben. Und wenn er Erfolg hat, dann heißt es doch, dass er sich in die Menschen reinversetzt hat. Denn sonst wüsste er ja nicht, was sie wollen und brauchen. Wenn ich mich also in die Menschen reinversetzen kann, dann heißt es, ich habe Empathie. Und wenn ich Empathie habe, nur dann werde ich zum sozialen Wesen. Diese Leute vom Stamme Nimm, die Sozialingenieure und diese ganzen Sozialprofiteure, die haben aber überhaupt keine Ahnung davon, was die Menschen brauchen. Die verwalten nur den Mangel und bereichern sich daran. Und auf die zu hören, ist weder sozial, noch ist es angemessen, noch muss ich mich da irgendwie moralisch belehren lassen von diesen Leuten.
Ein Zuschauer hat mir eine interessante E-Mail geschrieben und er vermutet, dass diese ganzen Gelder, die Deutschland ins Ausland zahlt, an Entwicklungshilfe und so weiter, dass da ein Teil wieder zurückfließt an die Politiker, die das entscheiden, auf irgendwelche Offshore-Konten. Das ist natürlich wilde Spekulation, aber kannst du dir das vorstellen, dass sowas...
Ich bin davon überzeugt, dass es so ist, auch wenn ich es nicht beweisen kann.
Ja,
tatsächlich? Und ja, also ich meine, anders kann man sich diese Verschwendungsorgie gar nicht mehr vorstellen. Und wenn es nicht irgendwelche Offshore-Konten sind, dann ist es das in der Welt herumfliegen und am Strand von Tahiti Plitschplatsch Manitou zu spielen, wie das unsere Außenamtschefin neulich gemacht hat. Ja? Wo sie dann am Strand über den Schlamm spaziert und uns was über Klimawandel erzählt, weil die Insel angeblich absäuft, was Blödsinn ist. Ne? Weil die Inseln auf der Welt alle größer geworden sind die letzten 40, 50 Jahre und nicht kleiner. Also beispielsweise die Malediven haben Land gewonnen und nicht Land verloren die letzten 40 Jahre. Da gibt es Satelliten, Bilder und Statistiken drüber. Ja? Also das alles, die reisen durch die Gegend und dann haben sie ihre Hors d'oeuvre und ihre Empfänge und ihre Sektempfänge und sonst was. Die leben wie die Made im Speck, selbst wenn nichts zurückfließt. Aber ich bin überzeugt, dass dieser Verdacht irgendwann sich bestätigen wird.
Ja, tatsächlich habe ich auch von der Theorie gehört, dass diese Inseln, die mal versunken sind oder auch wieder auftauchen, dass das auch mit der tektonischen Plattenverschiebung zusammenhängt.
Also im Einzelfall kann es tausend Ursachen geben, warum sich Land absenkt oder hebt. Auf jeden Fall ist es nicht so, dass der Meeresspiegel ansteigen würde. Das ist ja Blödsinn. Ja, das ist, der Meeresspiegel ist angestiegen die letzten 2000 Jahre. Das ist richtig. Deswegen sind heute manche antike Häfen, wie zum Beispiel Alexandria oder Ostia, Ostia ist ja verlandet sogar. Da ist es genau umgekehrt gelaufen. Aber Alexandria liegt unter Wasser. Ja, also es gibt an einigen Stellen gibt's Bewegung und natürlich wird es auch immer Bewegung geben. Das Klima ändert sich auch, aber das Klima ändert sich, weil es natürliche Ursachen hat. Ja, wir haben da überhaupt keinen Einfluss drauf. Wir können auch den Mond anbellen, der lässt sich genauso wenig von uns beeindrucken. Ja, also wir haben jetzt Leute, die identifizieren sich als Hunde, die können jetzt den Mond anbellen, also wunderbar alles. Ja, das hat überhaupt keinen Einfluss. Insofern dieses Rumreisen, auch gerade dieses fürs Klima Rumreisen, ja, die produzieren CO2 ohne Ende. Nicht, dass es mich stören würde, weil CO2 ist das Molekül des Lebens. Ja, der Planet ergrünt, weil wir mehr CO2 heute haben. Er ist nur nicht vom Menschen, auch das ist nicht vom Menschen verursacht, sondern das CO2 folgt, wie empirisch bewiesen, der Erwärmung. Also der Planet erwärmt sich und dann wird CO2 freigesetzt. Ja, nicht umgekehrt. Das ist einfach, durch geologische Studien und Eisbohrkernstudien und so weiter, ist es eindeutig nachgewiesen, dass es sich andersrum verhält. Ja? Und dass die Ursache-Wirkungsrichtung in die andere Richtung geht, nicht in die Richtung, die die Klimasekte behauptet. Ja, also all diese Dinge, alles auf unsere Kosten. Alles auf unsere Kosten. Warum? Wozu?
Ja. Mit meiner letzten Frage möchte ich nochmal auf den Staat zurückkommen. Welche Bereiche würdest du beim Staat belassen? Also was ist unbedingt notwendig oder würdest du sagen, der Staat ist grundsätzlich braucht er überhaupt nicht zu existieren, also wir brauchen gar keinen Staat.
Es gibt ja diese, unter den Libertären, diese unterschiedlichen Schulen. Millet hat ja mal ein tolles Interview dazu gegeben, was für Schulen es da gibt. Er selbst hat sich als Minarchen bezeichnet, also als Minimalherrschafts-, das ist, entspricht so etwa der Idee eines schlanken Minimalstaates, ja. In diese Richtung denke ich im Moment auch eher, weil ich glaube, dass die Privatrechtsgesellschaft ein schöner Traum ist, der aber erst erfüllt werden kann, wenn wir erstmal den Minimalstaat haben. Bevor wir nicht den Minimalstaat erreicht haben, der bestimmte Kernaufgaben noch erfüllt, sind die Menschen gar nicht bereit, über die Privatrechtsgesellschaft im großen Stil nachzudenken. Aber ich bin der Meinung, dass wir zumindest Privatrechtsgesellschaften zulassen sollten, also zum Beispiel Privatstädte, zulassen sollten, ja, wo die Leute sich selbst verwalten, wo man überhaupt erst mal rausfindet, ob das geht. Ich bin der Meinung, das wird funktionieren, man wird es machen können. Ja, also im Prinzip der Staat als Unternehmen, wenn man so will, ja, oder als Genossenschaft oder wie auch immer, das wäre mal ein echter Staatsvertrag, aber eben ein privater Staatsvertrag, aus dem man auch wieder aussteigen kann, ja, wo man nicht plötzlich sich wiederfindet als Eigentum des Staates, ja. Aber welche Aufgaben hat in meinen Augen der Minimalstaat? Ich denke Verteidigung, innere und äußere Sicherheit. Deswegen habe ich ja in meinen Büchern für die Aufstellung einer Milizarmee plädiert, die dezentral organisiert ist in den Wahlkreisen. In jedem Wahlkreis sollte eine Einheit sozusagen sein, in der auch man dient in seinem Wahlkreis in diesem System. Und man bekommt bestimmte Privilegien als Bürger, wenn man da gedient hat und den Umgang mit der Waffe erlernt hat. Ja, zum Beispiel das Recht, Waffen zu tragen und bestimmte andere Themen auch. So. Das heißt also, dadurch, dass man eine Milizarmee hat, ist das Volk bewaffnet. Und in dem Moment, wo das Volk bewaffnet ist, kann man es auch nicht mehr so ohne weiteres unterdrücken. Das geht dann nicht mehr. Und umso dezentraler das organisiert ist, umso näher am Bürger, umso staatsferner wird auch dieses Gebilde wieder. Dann die innere Sicherheit. Natürlich, da bin ich der Meinung, wir brauchen eine Polizei. Aber auch da sage ich, die sollte Aufgabe der Kommunen sein. Es sollte keine Bundes- oder Länderpolizei geben und auch keinen Zoll. Wozu brauche ich Zölle? In einem Freihandelssystem kann jeder alles über die Grenze bringen, was er will, ja? Außer illegalen Waren, ja? Also Gift natürlich nicht und so weiter. Aber im Grunde genommen brauche ich keinen Zoll, der irgendwelche Zolleinnahmen eintreibt. Ja? Alles unnötig. Ja? Und das heißt, also ich kann das ganz schlank und dezentral organisieren. Und ich brauche auch keine Geheimdienste. Geheimdienste haben sich in der Vergangenheit immer als Feind der freiheitlich-demokratischen Grundordnung erwiesen. Heute ist es auch wieder so in Deutschland. Es stellt sich raus, dass die Geheimdienste gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung arbeiten und das mit einer Frechheit tun, die ungeheuerlich ist. Ja? Deswegen würde ich die abschaffen. Infrastruktur braucht der Staat auch nicht zu machen, das können Private besser. Also der Satz, wenn der Staat nicht da ist, wer baut denn dann die Straßen? Das ist eine der dümmsten Sätze, die es überhaupt gibt. Obwohl normalerweise sage ich ja, es gäbe keine dummen Fragen, aber die ist ausnahmsweise wirklich, wirklich dumm. Und zwar deswegen, weil der Staat gar keine Straßen baut. Er beauftragt Privatunternehmer damit, Straßen zu bauen. Und weil er so ein schlechter Auftraggeber ist, sind die auch immer noch doppelt so teuer, als wenn Private das machen würden. Ja? Also Infrastruktur kann privat besser als der Staat. Wir sehen es ja, also unsere Infrastruktur verfällt ja. Einstürzende Brücken, ja? Das ist das Bild unserer Tage nach 20 Jahren der Vernachlässigung. Und Bildung kann auch privatisiert werden, Elterngenossenschaften als Eigentümer von Schulen. Ja, dann kann man ein Gesetz machen, das einen Mindestbildungsstandard vorgibt, aber letzten Endes wird sich dann in einem privaten Wettbewerbssystem werden sich Standards herausstellen, wo die Unis sagen, das muss da sein, sonst kannst du hier nicht studieren. Und dann werden diese Schulen das schon realisieren. Dann ist aber der ganze Gendermüll weg und der ganze Klimakram weg und diese ganzen ideologisierten Geschichten, die brauche ich in der Schule alle nicht. Rechnen, Lesen, Schreiben, Naturwissenschaften, Sprachen, Musik, Kunst, Bildung und Kultur. Ja, das ist es, worum es geht. Und nicht irgendeinen ideologischen Kram. Ja, braucht auch, und wenn politische Bildung in der Schule, dann Bildung zur Freiheit und nicht zum unterwürfigen Schafsdasein. Ja, also kann man auch privat organisieren, Schulen. Es gibt ja auch heute schon einen privaten Schulsektor. Ja. Was haben wir sonst noch? Ja, ich meine, Recht sprechen, Recht setzen. Ja. Gesetze machen, ja, aber schlank. Ja. Wir brauchen nicht diese Flut von 40.000, 50.000 Gesetzen, die wir haben. Wir brauchen ein bürgerliches Gesetzbuch, ein Strafgesetzbuch und ein Handelsgesetzbuch. Aus. Fertig. Den Rest können wir über die Klippe schmeißen. Mhm. Ja, das bedeutet, wir brauchen im Grunde genommen ein sehr viel schlankeres Rechtssystem, wo die Leute auch wieder zu ihrem Recht kommen, weil wenn nicht mehr alles mit Miet- und Verkehrs- und Arbeitsrechtssachen verstopft ist, dann kommen die Leute in den privatrechtlichen Belangen wieder zu ihrem Recht. Das lässt sich auch schlank darstellen, da bin ich der Meinung, das muss nicht von Ministerien organisiert werden, sondern die Leute sollen ihre Richter selber wählen, ihre Staatsanwälte wählen und den Polizeichef auch selber wählen, so wie in Amerika auch.
Hm. Markus, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses spannende Gespräch. Dir alles Gute und eine gute Rückreise wünsche ich dir.
Danke dir.
Liebe Zuschauer, Ihnen auch ganz herzlichen Dank fürs Zusehen, für Ihr Interesse. Bitte abonnieren Sie unseren Kanal, lassen Sie ein Like da, aktivieren Sie die Glocke. Und wenn Sie uns unterstützen möchten, schauen Sie sich unsere Kanalmitgliedschaft an. In der Kanalmitgliedschaft ist auch das Abo unseres Magazins Politik Spezial enthalten. Wir würden uns freuen, Sie als neuen Abonnenten begrüßen zu dürfen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen und sage bis bald.
Danke, dass du bis hierher gehört hast. Folge uns auch gerne auf YouTube und Instagram.